Es sind Menschen, die ein falsch verstandenes Freiheitsbild haben. Sie glauben, Internet ist nur so gesichert, wenn grenzenlose Freiheit ohne jede staatliche Aktivität sichergestellt ist.
Piral, hallo und herzlich willkommen zum 284. Kompott, den ich am heutigen sonnigen, naja, okay, später erst sonnig gewordenen Freitag, dem 23. September 2011, aufgenommen habe.
It is 12, 17.
Gerade erst geworden. Also angefangen hat zu reden, war es noch nicht 17. Egal. So, das Intro habe ich aus der letzten Digi-Dings Blue Moon vom 15. September geklaut. Zensul, der da geblubbert hat. Weil der kann irgendwie nur blubbern. Sinnvolle Sachen von sich geben kann der irgendwie nicht. Aber ja, was ihr hier heute auf die Ohren bekommt, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Meldungen zum Space und mit einem neuen Aufnahmegerät, dem H2N. Zudem äußere ich mich zumindest ein bisschen in Teil 3 gegen Ende. Aber ja, ist auch erstmal ungewohnt, das Teil. So, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe, die unfähigste Regierung, die wir haben. Gut, so viele haben wir nicht. Meldungen aus und zur Wirtschaft und mehr. 12 Grad, scattered Clownsiege. Boah, cool Greetings. Die 12 Grad, die fühlen sich wie Windchill 12, Comfort Level 10 an und der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 22 oder 15 km/h aus dem Southwest. Oder was völlig anderes. Oh, wir haben den Rasen mal wieder gemäht. Ja, so. Jetzt muss ich mich gerade daran hindern zu sagen, da bin ich wieder. So, dann hätte ich mal. Die Regierung geht erstmal los mit dem Heulerle. Berlin-DPA-FDP-Fraktionschef Rainer Brunzeller hat sich in der Debatte um die Euro-Rettung erneut hinter Wirtschaftsminister Philipp Rösler gestellt und die Union angegriffen. Er halte die Art und Weise, wie vom Koalitionspartner mit dem FDP-Chef umgegangen wird, für auch nicht ganz in Ordnung, sagte Brunzeller im Deutschlandfunk. Rösler hat eine geordnete Insolvenz Griechenlands ins Spiel gebracht und damit dummerweise genau das gemacht, was man nicht machen soll, nämlich den Banken mitgeteilt, dass sie schon mal davon ausgehen dürfen, dass sie alles, was sie an Geld jetzt noch in Richtung Griechenland verteilen, nie jemals wiedersehen. Was dann nicht unbedingt gut ist für Griechenland. Aber hey, der Herr Rösler muss ja auch nicht in der Lage sein, über länger als 3 Sekunden in die Zukunft denken zu können. Nicht wahr? Jawohl, 10.20 Uhr. Nein, die anderen entsprechenden Uhren habe ich jetzt gerade rausgemacht. Weil die in der Bahn doch immer ein bisschen nervig sind, wenn sie dann da so in der Tasche vor sich hin blubbern. Ich finde das putzig. Brüderle heult, das ist der arme, arme, arme Philipp. Ich habe von nichts eine Ahnung. Rücktritt, El Rösler. Nicht liebevoll für seine Scheiße, die er von sich gegeben hat. In Empfang genommen wird. Ja, hallo, wenn er Scheiße von sich gibt, dann gibt er Scheiße von sich. Da dürfen dann auch durchaus seine Koalitionsparteien darauf hinweisen. Brüderle rief dazu auf, vor einer Verschärfung der Debatte das Urteil der Troika aus Oi, Etzb und Evif zu Griechenland abzuwarten. Ey, dass das, was Rösler gelabert hat, Scheiße ist, da braucht man nicht die Troika für. Das kann man auch gerade so mit genügend Resthirn noch selber feststellen. Aber hey, Brüderle und Resthirn. Na? Irgendwie hat sich hier gerade das Stereobild komisch verhalten. Na gut. So, dann gab es zusammen Bullshit. Berlin-DPA im Koalitionsstreit um den Kurs bei der Euro-Rettung ist Bundeskanzlerin Angela Merkel um Entspannung bemüht.
Die Kanzlerin arbeite mit Vizekanzler Philipp Rösler gut und vertrauensvoll zusammen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Merkel und Rösler seien ständig in Kontakt. FDP-Chef Rösler hatte gestern seine umstrittenen Äußerungen über den Euro-Rettungskurs erneut verteidigt. Er hat eine Staatspleite Griechenlands sowie eine geordnete Insolvenz ins Spiel gebracht. Wenn es dafür eine Handhabe gäbe, Merkel hatte ihn dafür indirekt gerügt. Wobei, bei diesem Griechenland ist bestimmt Pleite und geordnete Insolvenz, was eh putzig ist. Es gibt kein Verfahren für eine Insolvenz von einem Staat. Von daher kann es auch keine geordnete Insolvenz eines Staates geben. Na gut, solange das Hundevieh nicht in meine Richtung unterwegs ist. Und die Frau steht bloß dumm da, anstatt das Hundevieh einfach mal hinzugehen, anzuleihen. Ja, das Geschwafel von Rösler, das ist wohl eher Dunstkreis Wahlkrampf für Berlin gewesen. So frei nach dem Motto, ja, der labert halt, versucht sich halt gerade irgendwie beliebt zu machen bei den Wählern. Hat nur eben nicht funktioniert. 1,8% hat es nicht funktioniert. Also sehr überhaupt nicht. Dass die FDP ja in Berlin nicht ins Abgeordnetenhaus nochmal einziehen würde, das durfte man ja nun schon seit ein paar Wochen erahnen. Dass es so wenig Wähler geben würde, das war dann schon interessant. Also die NPD hat mehr Wähler gehabt als die FDP. Aber hey. Das wusste ich nur noch nicht, als hier am Freitag die Meldung mir über den Weg wünschte. Dann gab es den Stasi-Nichtwurf. Da hatten wir ja letzte Woche die Meldung, dass der Regierung jetzt irgendwie aufgefallen ist, dass in der Stasi-Unterlagenbehörde ja Leute arbeiten, die früher schon mal bei der Stasi gearbeitet haben. Und da ist denen irgendwie aufgefallen, dass das eventuell vielleicht möglicherweise nicht ganz so töfte sein könnte. Man könnte die Leute doch jetzt einfach mal rückwirkend rauswerfen. Aber da sind sie wieder zurückgerudert. Die Bundesregierung hat Bedenken gegen die von Union und FDP geplante Änderung des Stasi-Unterlagengesetzes. Ihr Sprecher Seibert sagte in Berlin, die Regierung plane keine Regelung, um ehemalige Stasi-Mitarbeiter zwangs zu versetzen. Der harte Buschel. Die heute bei der Unterlagenbehörde tätig sind. Allerdings bleibe man im Gespräch mit den Fraktionen. Seibert verwies ausdrücklich auf die Personalhoheit des Bundes in der Sache. In der Unterlagenbehörde sind heute noch mehr als 40 frühere Angestellte des ehemaligen DDR-Ministeriums für Staatssicherheit beschäftigt. Ja, die in der Unterlagenbehörde, in den Überwachungsbehörden des Bundes, da wäre die interessantere Frage, wie viele ehemalige Stasi-Mitarbeiter da wo untergekommen sind. Genauso wie es auch mal ganz interessant wäre, zu erfahren, wie es sich denn mit Altnazis verhalten hat. Weil ich meine, inzwischen wäre es ja mal an der Zeit, dass auch die Geschichten nochmal so weit abgearbeitet werden, dass man dann sich doch mal bewusst darüber sein kann, wie wenig denn die Bundesrepublik sich eigentlich von ihrer Vergangenheit distanziert hat. Intern. Aber hey. Ja, wäre mal so interessenhalber interessant. Dann gab es den Lügner. FDP-Generalsekretär Lindner gibt Steuersenkungen keinen Vorrang mehr vor dem Schuldenabbau. Priorität habe die Entschuldung der öffentlichen Haushalte, sagte Lindner dem Hamburger Abendblatt. Er bezeichnete die Entlastungen kleinerer und mittlerer Einkommen als eine Frage der Gerechtigkeit. Doch dürfe dies nicht auf Kosten der Entschuldung geschehen. Die Reduzierung der kalten Steuerprogression oder der Solidaritätsbla, Fasselfasselbla. Na, also, jetzt trötet Lindner gerade mal rum, dass man ja vielleicht doch erstmal irgendwie Schulden abbauen sollte. Die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, hey, heißt das, die FDP hat jetzt auch ihr letztes Thema abgegeben? Die Steuersenkung? Ne, weil Bürgerrechte haben sie ja schon vor 2 Jahren, kurz nach der Wahl, aus dem Fenster getreten. Und jetzt haben sie die Steuersenkung auch noch abgegeben. Das heißt, sie sind jetzt die Nullthemenpartei. Ist es soweit? Oder hat der Lindner da einfach nur gesagt, naja, also was Schäuble sagt. Erst senken und dann, also erst die Schulden, dann die Steuern senken. Na, das wäre mal interessant. Aber ja. Na, vor allen Dingen, weil ja immer noch irgendwie, ne, der Zastro letzte Woche, wenn wir aber keine Steuersenkung kriegen, dann lassen wir die Koalition platzen. Ja, macht. Ihr habt nicht mal mehr ein verfassungskonformes Bundeswahlgesetz, aber hey. So, dann gab es die Reallöhne, die ich mir am Montag reingeklebt habe. Trotz des Konjunkturaufschwungs sind die Reallöhne in Deutschland im vergangenen Jahr nach Informationen der Zeitung Die Welt nur wenig gestiegen. Der Zuwachs belief sich auf lediglich 0,6%, wie das Blatt unter Berufung auf Erhebungen der zuständigen EU-Behörde hin berichtet. Damit liege Deutschland europaweit im Mittelfeld. Frauen würden zudem in der Bundesrepublik immer noch erheblich schlechter bezahlt. Faselbla. Also Reallöhne, Wachstum 0,6%. Reallöhne heißt ja an sich, dass sie hingegangen sind und erstmal die Inflation weggerechnet haben. Na, dass da überhaupt ein Wachstum bei rumkommt, wundert mich ohnehin schon. Also von daher, da würde mich die Datengrundlage nochmal interessieren. Nicht, dass sie da irgendwie versehentlich die Managergehälter nämlich drin auftauchen haben, die nämlich ein definitiv inflationsbereinigtes Massivwachstum hatten. Na, von daher, ja. Also Welt, Springerblatt, da weiß man ja eh schon, was man hat. Von daher, so, dann auch am Montag gab es die Grünneuwahl. Berlin-DPA, die Grünen sind bereit, eine Minderheitsregierung der Union in Eurofragen zu unterstützen. Wenn die schwarz-gelbe Koalition zerbrechen sollte, Voraussetzung dafür sind anschließende Neuwahlen. Und die SPD hat sich da nämlich auch schon entsprechend geäußert, so frei nach dem Motto, naja, so bei diesem Bankenrettungspaket, was wir jetzt Euro-Rettung nennen, da helfen wir euch, aber danach muss es eine Neuwahl geben. Was mir bei den Meldungen überall aufgefallen ist, dass niemand in den Nachrichten darauf hinweist, dass eine Neuwahl aktuell juristisch, drücken wir es mal vorsichtig aus, nicht auf dem Boden der Verfassung stattfinden kann. Weil es gibt kein verfassungskonformes Bundeswahlgesetz. Weil nämlich der Herr Innenvollidiot, anstatt seine Aufgaben zu machen, sich lieber darum kümmert, nach irgendwelchen Terrorgesetzen zu brüllen, als eben sich an das Urteil eines Bundesverfassungsgerichts zu halten und ein verfassungskonformes Bundeswahlgesetz bis zum 30. Juni 2011 gültig werden lassen hat. Na? Die haben immer noch kein verfassungskonformes Bundeswahlgesetz in Kraft. Ja, ich weiß, da steckt was in der Pipeline. Das kommt dann irgendwann demnächst. Ob das dann kein negatives Stimmgewicht enthält, darf zumindest fundiert bezweifelt werden. Na? Da muss ich doch jetzt gleich mal gucken, hatte ich das? Nee, hatte ich nicht. Zumindest nicht hier. Da hinten könnte es irgendwo sein. Ja, also es gibt jetzt also irgendwie aus dem Innenausschuss, was glaube ich, ist da jetzt irgendwie ein Vorschlag rausgefallen, wo sie da nochmal dran rumgeändert haben. Ohne Beteiligung der Bundestagsoppositionsparteien haben Union und FDP beschlossen, das Bundeswahlrecht jetzt einfach mal so ändern zu wollen. Nachdem mir noch keine offizielle Begutachtung von dem Ding in die Finger gefallen ist, gehe ich erstmal davon aus, also die Wahrscheinlichkeit, dass da dank der Tatsache, dass sie immer noch drauf bestehen, Überhangmandate haben zu wollen, weil das ist ja der einzige Punkt, wo die Union überhaupt noch Gewinne mitmacht, wird da wahrscheinlich auch wieder negatives Stimmgewicht bei runterpurzeln. Was aber nicht so gigantisch zu sein scheint. Ich meine, dass Krings sich hinstellt und sagt, ja, aber es ist viel unwahrscheinlicher. Ja, ey, das macht es nicht verfassungskonformer. Es hat nicht unwahrscheinlicher zu sein, sondern es hat nicht vorzukommen. Mal ganz davon abgesehen, dass dieses Bundeswahlgesetz, was ihr da vorschlagt und was ihr durch den Bundestag prügeln werdet, entgegen jeder Form von Vernunft, beim besten Willen für die Wähler auch nicht transparent ist. So frei nach dem Motto, wenn ich hier mein Kreuz mache, was bewirkt das? Sondern das ist dann mehr so, ja, ich kann da halt mein Kreuz machen, aber was das dann bewirkt, ja, muss ich hinterher halt gucken. Na, aber dann stellen sich wieder alle hin und sagen, ja, demokratisch legitimiert. Ja, legitimiert my ass. No? Also ich fand das überaus putzig, dass bei diesen ganzen Neuwahlforderungen der Oppositionsparteien niemand darauf hingewiesen hat, dass eine Neuwahl aktuell übrigens gar nicht machbar ist. Und sie bei der Gelegenheit vielleicht auch den Regierungsparteien nochmal in den Hintern treten könnten. Ja, plus, natürlich wird die FDP alles tun, um jetzt nicht Neuwahlen zu haben, weil wenn die nicht total dämlich sind, die auch mitgekriegt haben dürfen, dass sie aus dem Bundestag, also zumindest so weit rausfliegen, dass sie nur noch in Mindestbesetzung, wenn überhaupt, drinne bleiben. Na, von daher, ja, macht. So, dann gab es Beruda. Bundeskanzlerin Merkel sieht nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin keine Konsequenzen für die Arbeit ihrer schwarz-gelben Koalition. Sie glaube nicht, dass die Regierungsarbeit schwieriger werde, sagte die CDU-Vorsitzende in Berlin mit Blick auf die schwere Niederlage der FDP. Alle Koalitionspartner wüssten um ihre Aufgaben. Bei der Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm im Bundestag wolle sie eine eigene Mehrheit erreichen. Der Chef der Freien Demokraten, Wirtschaftsvollidiot Rücktritt L. Rösler, sprach von der vielleicht schwierigsten Situation in der Geschichte seiner Partei. Ja, niemand will euch wählen. Das ist nicht schwierig, das ist der Punkt, wo ihr einfach mal zugeben könnt, ihr habt Scheiße gebaut. Na, das kann Rösler nur nicht zugeben, weil dann müsste er eingestehen, dass auch er nämlich dieselbe Scheiße gemacht hat wie Guido. Na, kann er natürlich nicht, logisch. Fehler eingestehen ist echt schwer. So, dann gab es den Datenschutzrichter. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich dringt auf strengere Regeln für den Datenschutz im Internet. Nur weil man eine neue Form der Kommunikation habe, heißt das nicht, dass man seine Wertemaßstäbe aufgebe, sagte Friedrich. Noch in diesem Jahr werde die Stiftung Datenschutz ihre Arbeit bla bla bla. Na, ich finde das putzig. Ausgerechnet er, der er bei jeder Gelegenheit nach verdachtsunabhängiger Vollverdächtigung der Bürger und mehr Terrorgesetzen verlangt, die alle nicht hilfreich sind für den Datenschutz, verlangt, man möge aber Datenschutz im Internet haben. Der Mann ist doch unglaubwürdig. Na, Datenschutz dient übrigens ursprünglich als Schutz des Bürgers vor dem Staat. Na, also vor eben so Dingen wie verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung, Terrorgesetze, die dafür sorgen, dass auch noch jeder Geheimdienst, den wir hier im Land haben, alles an Daten, was er irgendwie meint, haben zu können oder zu brauchen, speichern darf. Ne, von daher, Herr Friedrich, vielleicht fangen Sie mal da an. Treten Sie mal von Ihren Extremforderungen weg. Dann könnte man mal drüber nachdenken, ob das, was Sie da sagen, überhaupt Hand und Fuß haben könnte. Solange Sie das nämlich nicht tun, sind Sie unglaubwürdig. Aber hey. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es dann Weiterpfeif. Berlin-DPA nach dem Wahldebakel der Liberalen in Berlin habe Union und FDP die Handlungsfähigkeit von Schwarz-Gelb beschworen. Die Koalition arbeite, sagte die Kanzlerin Agenda Merkel trotz des Streits um die richtige Europolitik. Auch FDP-Chef Philipp Rücktritt L. Rösler betonte, seine Partei übernehme die volle Wahlperiode bis 2013 Verantwortung. Was er da nicht sagt, ist übrigens, den Zastrow habe ich schon Bescheid gesagt, dass er sich bitte in der Öffentlichkeit zurückhalten möge. Na, und solange ich sowas nirgendwo lese, muss ich davon ausgehen, der Herr Rücktritt, Rösler, ist der Meinung, dass was der Herr Zastrow in die Öffentlichkeit geblasen hat, letzte Woche, das entspricht der offiziellen Parteimeinung. Ja, es hat sich zumindest niemand geäußert und gesagt, nee, so was der sagt, das hat eh nichts zu bedeuten. Dann gab es eine Pflegeschiebung. Die geplante Reform der Pflegeversicherung verzögert sich weiter. Bundesgesundheitsminister Bahr verschob seine für diese Woche angekündigte Vorlage eines Reformkonzepts. Zur Begründung verwies der FDP-Politiker auf Unstimmigkeiten in der Union. Weil die sind jetzt schuld. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, dass da die Abschaffung von paritätischer und so weiter aufgeschoben ist. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne? Dann gab es Kante. Nach der Serie von Wahlniederlagen hat FDP-Parteivize Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ihrer Partei eine scharfe Positionierung empfohlen. Klare Kante und überzeugend durch Argumente brächten immer Unterstützung, sagte sie der Rheinischen Post. Als Beispiel nannte sie die Vorratsdatenspeicherung, die inzwischen von 2/3 der Bürger abgelehnt werde. Parteichef Philipp Rösler will nach Informationen des Blattes im Oktober mit der Spitzengremien der FDP über Wege aus der Krise diskutieren. Na, also ich meine, ja, was sie beabsichtigt, ist mir klar. Sie sagt, hey, da könnten wir uns profilieren, weil Bürgerrechte, das beweist ja nun gerade die Berlin-Wahl, ist den Bürgern tatsächlich wichtig. Was allerdings Rösler daraus machen wird, ist noch mehr Steuersenkungen verlangen. Gehe ich einfach mal von aus. Weil Bürgerrechte sind dem nicht wichtig. Wenn Bürgerrechte dem wichtig wären, dann hätte der schon längst Dinge tun können, Dinge sagen können. Na, hat er alles nicht, von daher, ja. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gab es auch am Dienstag die erste Lesung zur Aufhebung der Netzsperren. Ist der letzte ordentliche Tagesordnungspunkt am Mittwoch, eigentlich schon Donnerstag, mit Debatte, voraussichtlich 0.45 Uhr. Ne, so mitten in der Nacht. Und die Debatte wird wahrscheinlich heißen, die Debattenbeiträge werden in schriftlich zum Protokoll beigelegt. Dass da um 0.45 Uhr irgendjemand gestanden hat, das wage ich zu bezweifeln. Aber hey, immerhin, das Zensursolar-Aufhebungsgesetz bewegt sich mal wieder. Ja, weil das fand ich ja zu putzig, dass da irgendwie alle jetzt so tun, als wäre es aufgehoben. Genauso wie jetzt irgendwie gestern war es, glaube ich, die Meldung, ja, das Bundeskabinett will Elena aufheben. Ja, das ist eine Meldung, die ist nichts wert. Ja, solange der Bundestag da nicht ein entsprechendes Gesetz berät und beschließt, ändert sich da nämlich gar nichts. Da kann die Regierung beschließen, was sie will. Die Regierung hat nicht die Macht, irgendwelche Gesetze aufzuheben. Das sind immer noch Aufgaben des Bundestages. Aber hey. So, dann gab es den Zweitsicht. Berlin-DPA-Finanzminister Wolfgang Schäuble will auf die Einführung einer Steuererklärung für 2 Jahre verzichten. Na, also das ist die Geschichte von wegen, ja, nur alle 2 Jahre sollte man die Steuer erklären müssen. Und das Ding, das haben ja die Länder aufgehalten, die Änderung. Und ja, da verzichtet er jetzt drauf. Die Regelung soll ersatzlos gestrichen werden, meldet die Berliner Zeitung. Das Steuervereinfachungsgesetz soll heute im Vermittlungsausschuss im Bundestag und Bundesrat beraten werden. Die Länder lehnen den Vorschlag ab, dass Bürger künftig wahlweise nur noch alle 2 Jahre eine Steuererklärung abgeben müssen. Sie befürchten, dass diese Option dem Finanzämtern mehr Arbeit macht. Auch von Mittwoch gab es dann Schäublob. Berlin-DPA, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sitzt auf einer Erholung des schwer angeschlagenen Koalitionspartners FDP. Totgesagte leben ja länger, sagte Schäuble der Berliner Zeitung. Schraube, ja. Ist aber noch zu leise. Die Schwäche der Liberalen, die bei der Berlin-Wahl auf 1,8% abgestürzt waren, sei für die Koalition und Regierung nicht gut. Deshalb habe man jedes Interesse daran, dass die FDP diese schwierige Phase gut übersteht. Insbesondere das Verhältnis Schäubles zu FDP-Chef und Wirtschaftsminister Philipp Rücktritt, Herr Rösler, gilt als angespannt. Na, also ich meine, wäre ich FDP-Fan, wäre das jetzt der Punkt, wo ich mir Gedanken drüber machen würde, warum zum Fick es eigentlich die FDP nötig hat, von Schäuble gelobt zu werden. Aber hey. Und dann gab es mal wieder ein Nazi-Verbot. Friedrich hat nämlich die neonazistische Organisation HNG verboten, die laut ihm zur Radikalisierung der Neonazi-Szene beigetragen hätte. Ich meine, wenn sie mal wirklich was tun wollten, dann wäre ein Verbot der Finanzierung der NPD durch Verfassungsschützer angemessen. Dann würde die NPD nämlich einfach von alleine in sich zusammenbrechen. Ja, aber verbieten können sie die ja nicht, weil sie müssen die ja noch weiter finanzieren. Also ja, da irgendwie so eine Organisation hat er verboten. Ist von Mittwoch. Auch von Mittwoch gab es die Minisenke. Bund und Länder haben sich über die von der schwarz-gelben Koalition vereinbarten Steuervereinfachungen geeinigt. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat verständigte sich nach Angaben von Teilnehmern auf einen Kompromiss. Offenbar will Finanzminister Wolfgang Schäuble auf die von den Ländern abgelehnte Möglichkeit verzichten, nur alle 2 Jahre eine Steuererklärung abzugeben. Das Steuervereinfachungsgesetz sieht eine Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrages von 920 auf 1000 Euro noch dieses Jahr vor. Jetzt frage ich mich, reicht den FDP-Pfeifen das als Steuersenkung? Weil es ist doch eine Steuersenkung. Und sie wollen doch eine Steuersenkung. Na? Reicht denen das? Oder wollen sie jetzt noch mal mehr Steuergeld, auf mehr Steuergeld verzichten? So, dann gibt's die Wirtschaft. Dauerschirmin. Deutschland wird anders als geplant voraussichtlich erst im Anfang 2012 endgültig über den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM entscheiden. In Berlin hieß es in Koalitionskreisen in einer Abstimmung im Bundestag erst Anfang nächsten Jahres sei sehr wahrscheinlich. Es gebe keinen Zeitdruck. Zunächst war eine Abstimmung Mitte Dezember angedacht. Der ESM soll Mitte 2013 den befristeten ersten Rettungsschirm EFSF ablösen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte berichtet, der bisherige Zeitplan für den europäischen Stabilitätsmechanismus lasse sich nicht einhalten. Hieß eine Meldung vom letzten Freitag. Warf bei mir irgendwie erstmal die Frage auf so dauerhafter Krisenrettungsschirm. Heißt das, wir rechnen jetzt mit einer dauerhaften Krise oder heißt das, wir gehen davon aus, die Banken werden immer wieder neues Geld brauchen vom Staat? Ja. Dann gab es eine BFAIR-Formalie. Das BFAFG hat nämlich eine Klage des Landes Schleswig-Holstein gegen die sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz als unzulässig verworfen. Der Antrag sei unzulässigerweise vom Schleswig-Holsteinischen Landtag gestellt worden. Antragsbefugt sei jedoch allein die Landesregierung, hieß es zur Begründung. Also sie haben eine Klage auf dem formalsten aller formalen Wege abgebügelt. Noch formaler hätten sie es nicht mehr hinkriegen können. Aber hey, zack. Dann gibt es Bankgünstiger. Die internationalen Banken werden sich womöglich weit geringer an der rechten Rettung Griechenlands beteiligen als erwartet, geht aus Berechnungen der Grünen hervor, die der dpa vorliegen. Statt eines Forderungsverzichts von 21% müssten die Institute danach letztlich nur einen Wertverlust von 8,3% schultern, bestätigte der grüne Finanzpolitiker Gerhard Schick. Das seien bis zu 21 Milliarden Euro weniger als vereinbart. Grund sei der Kursanstieg europäisch abgesicherter Schuldtitel auf dem Kapitalmarkt in den vergangenen 2 Monaten. Na, aber die Banken werden sich großartig beteiligen. Genau genommen ist das übrigens null, was sie zahlen, weil sie kriegen dafür ja schließlich auch noch neue Papiere. für die dann die gesamte Eurozone einsteht, oder anders ausgedrückt, die sind dann wirklich sehr risikoarm. Da müsste dann schon die gesamte Eurozone pleite gehen, damit das dann alles mit Schwung implodieren kann. Von daher, ja, private Beteiligung, my ass. Dann gibt's Propa Gerkel. In der Debatte über die Stabilisierung der Eurozone drängte Bundeskanzlerin Merkel auf weitreichende Eingriffsrechte der EU in die nationalen Haushalte. Demokratisch legitimiert? Na, also ich meine, hallo, die Haushalte, das ist bisher ein Recht, was jeder Staat sich einzeln rausnimmt. Und wo jeder Staat einzeln drauf besteht, dass das aber demokratisch legitimiert sei. Wenn jetzt die EU da plötzlich reingrätscht, wäre die Frage, auf welcher demokratisch legitimierten Basis das dann nur wieder passieren sollte. Siehe Oettinger. Na, hatte ich letzte Woche. Über den habe ich mich aufgeregt. Hier, Merkel, dieselbe Scheiße. Und dann lehnen sie auch noch Eurobonds ab, wegen weil blub. Nebenjobs. Die Zahl der Bundesbürger mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen hat sich innerhalb von 7 Jahren verdoppelt. Wie diese Amerikaner Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit berichtet, hatten im Juni 2003 etwa 1,2 Millionen Arbeitnehmer einen oder mehrere Nebenjobs. Im Juni 2010 waren es fast 2,4 Millionen. Also von 2003 auf 2010 hat es sich verdoppelt. Das sind 8,5% aller Arbeitnehmer in Deutschland. Deutlich mehr als die Hälfte der Mehrfachbeschäftigten sind Frauen. Na, aber Aufschwung XXL. Dann gibt's noch die Maul-DP. Im Streit um die Euro-Finanzpolitik wird der Ton innerhalb der Koalition schärfer. Die FDP wies die indirekte Forderung von Finanzminister Wolfgang Schäuble zurück, sich aus der Euro-Finanzpolitik herauszuhalten. Weil, Schäuble hat sich hingestellt und hat gesagt, Moment, Finanzpolitik ist Aufgabe des Finanzministers. Und der Finanzminister war, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, immer noch ich. Wo dann Rösler gesagt, oder Lindner sagte, Wirtschaftsminister Philipp Rösler setze bei der Lösungssuche zur Euro-Schuldenkrise einen Auftrag des Bundestages von 2010 um. Wäre mir neu, dass er persönlich irgendwie den Auftrag erhalten hat, er möge sich doch darum kümmern, ob man Griechenland pleite gehen lassen könne. Aber hey. So, dann gab es Tobin 1, weil in Sachen Tobin sind sie sich sowas von uneins. Die EU-Finanzminister haben sich bei ihrem Treffen in Breslau nicht auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer geeinigt. Der polnische Ressortchef Rostowski erklärte, es gebe nach wie vor erhebliche Meinungsunterschiede. Der Vorsitzende der Eurogruppe Juncker sagte, man müsse sich überlegen, das Vorhaben zumindest im Euroraum durchzusetzen. Dagegen betonte Finanzminister Schäuble, die Abgabe dürfe nicht nur auf die Euro-Länder begrenzt werden. Bla, 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 bla. Man könnte ja auch einfach mal Vorbild sein und es einführen. Und sagen, hey, wir verzichten auf die Leute, die nur zum Spekulieren ihr Geld nach Deutschland schleppen. Das wäre mal eine Ansage, aber nein, das geht ja nicht. Nein, das muss, also wenn das nicht weltweit eingeführt wird, wenn es auch nur ein einziges Land gibt und sei es noch so klein, was das nicht sofort einführt, dann können wir das nicht einführen. Deutet für mich darauf hin, dass sie das tatsächlich wirklich überhaupt nicht haben wollen, dass sie nur nicht in der Lage sind zu sagen, nein, wir wollen das eigentlich nicht, weil dann auch dem letzten Idioten klar wird, dass sie das nicht wollen. Und sie sich immer nur damit brüsten, wenn es darum geht, sich damit mal brüsten zu können. Ist von Samstag. Am Sonntag gab es dann die Obama-Steuer. US-Präsident Barack Obama will nach Medienberichten Millionäre künftig stärker zur Kasse bitten. Damit will er zum Abbau des gigantischen US-Staatsdefizits beitragen. Wie unter anderem die New York Times und Washington Post melden, strebt Obama eine Mindeststeuer für Amerikaner an. Und zwar nennt sich das irgendwie Buffett Text oder irgendwie so weil der Milliardär Warren Buffett ja darauf hingewiesen hat, dass es eigentlich nicht angehen könne, dass er weniger von seinem Geld prozentual zu zahlen hätte als sein Sekretär oder Sekretärin. Und berechtigte Anmerkung, ne? Dass Obama damit bei den Teebeuteln irgendeinen Blumentopf gewinnen darf, als unwahrscheinlich gelten. Aber wenn er das irgendwie eingeführt bekäme, dann könnte er sich zumindest mal wieder hinstellen und sich als Kleingeld an das wir glauben können brüsten. 45. ITAP-Stufe. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte die Bonitätsnote Italiens herabgestuft. Die Agentur begründete dies mit den schwachen Wachstumsausrichten des Landes. Diese würden durch das Reformprogramm der italienischen Regierung nicht entscheidend verbessert. Blabla, ist von Dienstag. Na, also Italien haben sie dann abgestuft. Dann gab es auch noch irgendwie die Meldung, ich weiß gar nicht, hier war sie nicht drin, dass irgendwie Deutschland von Fitch als weiterhin aber Bestnote eingestuft wurde, wo zu mir dann so spontan zwei Fragen sich aufdrängten. Erstens, was sagt Fitch zu Italien? Zweitens, was sagt Standard & Poor's zu Deutschland? Können wir das mal alles zusammen auf einen Tisch legen und nicht verschiedene Ratingagenturen völlig frei miteinander vergleichen, weil die offensichtlich nicht vergleichbar sind? Weil wenn die vergleichbar wären, dann würden sie ja alle drei zur selben Zeit dieselben Äußerungen fallen lassen. Nämlich Italien nicht mehr eine gute Note geben, sondern sie runterstufen mit Aussicht Tendenz weiter fallend. Aber hey. Genau, Fitch, die Ratingagentur Fitch hatte die Spitzenbonität Deutschlands bestätigt. Die Kreditwürdigkeit des Landes werde weiter mit der Dreifach A eingestuft, teilte Fitch in New York mit. Auch der Ausblick sei stabil, bla bla bla. Ne, frage ich mich, was Fitch zu Italien und Standard & Poor's zu Deutschland meinen, ist von Dienstagsmeldung. Mittwoch gab es dann Kurzarbeitbetrug. Freiburger DPA, die Wirtschaftskrise haben hunderte deutsche Unternehmen genutzt, um zu Unrecht Kurzarbeitergeld zu kassieren. In 1158 Fällen hätten die Betriebe nachweislich die Unterlagen über die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter manipuliert, um die staatlichen Leistungen mitzunehmen. Das sagte ein Sprecher der Bundesagentur der Arbeit. Für Arbeit der Badischen Zeitung. Die Behörde hatte eine Zwischenbilanz von Anfang 2009 bis Ende August 2011 erstellt. Wie hoch der Schaden für die Beitragszahler ist, konnte die BA nicht sagen. Na, letzte Woche hatten wir noch die Meldung, sie brüsten sich damit, wie viele Hartz-IV-Empfänger sie mit noch weniger Geld als dem zum Leben mindest Notwendigen versorgen. Hier würde mich mal interessieren, was denn die Konsequenzen für die betrügenden Arbeitgeber waren oder sind. Gibt's Gerichtsverfahren? Holt ihr euch das Geld zurück? Wenn nein, warum nicht? Wird es überhaupt irgendwelche Konsequenzen für irgendwen haben? Oder hattet ihr das Geld einfach sowieso zu viel? Und wegnehmen könnt ihr den Leuten ja eh nichts, weil die kriegen ja kein Geld von euch? Oder was? Oder wie? Na, das wäre mal spannend, weil hier ja offensichtlich unter Umständen auch durchaus größere Summen über den Tisch gegangen sein können. Also zumindest größere Summen als bei Hartz IV. So einem durchschnittlichen Hartz IV-Empfänger weggenommen werden können, weil der hat ja nichts. Na, also, was wird das, wenn es fertig ist? Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Dann gibt es die Regelinsolvenz. Dass nämlich Schäuble eine schwarz-gelbe Mehrheit bei der Bundestagsabstimmung über den erweiterten Euro-Rettungsschirm nicht für zwingend hält. Oder anders ausgedrückt, Schäuble geht davon aus, dass die Regierung nicht im Bundestag das tun wird, was Regierungen üblicherweise tun, nämlich sich hinter, also die Fraktionen sich hinter die Regierung stellen und genau brav immer alle nicken. Geht er nicht von aus? Die Frage, die sich dann aufdrängt, ist, seid ihr dann überhaupt noch regierungsfähig? Wenn ihr nur noch regieren könnt, wenn die Oppositionsparteien derselben Meinung sind wie ihr. Ich meine, ich finde es ja ganz nett, wenn wir da Friede, Freude, Eierkuchen im Bundestag haben. Aber also ich meine, irgendwann wird es dann mal Zeit einzugestehen, dass man eigentlich nicht mehr regieren kann. No? So, stelle ich mich doch mal hier in die Sonne. Zack. So, auch am Mittwoch gab es dann Reallohn. Die Löhne in Deutschland sind mit dem Anziehen der Konjunktur weiter gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, legten die Reallöhne im zweiten Jahresquartal um 1,9% zu. Das stärkste Plus verbuchten die Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe mit einem Zuwachs von 7,0%. Und minimal sind da wie viel? Und vor allen Dingen, wie viele Quartale vorher waren wie negativ? Na, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, 1,9% Realwachstum. Das ist ein bisschen dünn. Vor allen Dingen, wo ist da der Aufschwung XXL? Wie war das? Exportwirtschaft wächst zweistellig, 11%. Geht auch davon aus, selbst wenn überhaupt nichts mehr neu exportiert wird, bleiben sie trotzdem immer noch zweistellig. Ja, 1,9 riecht irgendwie nicht zweistellig, ich weiß auch nicht. Dann gibt es DBA-Ruder, die dann nämlich der Meinung ist, der Missbrauch von Kurzarbeitergeld hat sich nach Erkenntnissen der Bundesagentur für Arbeit in Grenzen gehalten. Von den 146.000 Firmen, die Auftragsflauten während der Wirtschaftskrise mit Kurzarbeitergeld überbrückt hatten, seien von Juni 2009 bis August 2011 nur 2060 in Manipulationsverdacht geraten. 2060 gegen... Wo haben wir es denn? Eben war es doch hier noch. Gegen 1.158, das ist jetzt also schon mal locker die doppelte Anzahl, die da plötzlich als Verdachtsfälle genannt wird. Ne, bei irgendwelchen Sanktionen von Hartz-IV-Empfängern werden doch auch nur die Verdachtszahlen genannt und nicht die realen, die dann am Ende auch eine Gerichtsüberprüfung überstehen. Sie bestätigt damit einen Bericht der Badischen Zeitung. In den meisten Fällen hätten die Firmen Kurzarbeitergeld für Mitarbeiter kassiert, die in Wahrheit die ganze Woche über durchgearbeitet hätten, hieß es von der Behörde. Plus überhaupt keine Informationen, um welche Summen es da geht. Keine Informationen, was sie damit tun werden, ob sie denn irgendwie den Firmen, die sie erwischt haben, dann nie wieder irgendwas bezahlen. Ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen für irgendwen hat oder sie das Geld einfach nur mal aus dem Fenster geworfen haben. Und huch, da fliegt es. Ja, jetzt können wir nichts mehr machen. No? Auch am Mittwoch gab es dann die Bubat-Session. Die Deutsche Bundesbank sieht nämlich kaum Risiken für eine Rezession in Deutschland. Vorstandsmitglied Dombrett sagte in Frankfurt am Main, man rechne mit einem robusten Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Robust im Sinne von 0,1? Oder robust im Sinne von, naja, also wenn noch eine 0 vorne ist und kein Minus, dann ist es großartig. Wenn ein Minus da ist, ist es noch gut. Und wenn halt ein Minus und eine Zahl größer 0 vor dem Komma steht, dann, nun ja, robust in die Rezession. Wie war das? Negativwachstum ist das ein schöner Begriff. Für das gesamte Jahr wird ein Plus von 3,1% erwartet. Er räumte aber ein, dass die Risiken für das Winterhalbjahr 2011-2012 erheblich zugenommen hätten. Dombrett betonte, es gebe große Unsicherheiten über die Auswirkungen der Kapitalmarktturbulenzen auf die Realwirtschaft. Avas. Dann gibt es die EU-Pleite. EU-Ratspräsident Van Rompuy hat eine Staatspleite Griechenlands ausgeschlossen. Wegen ein Zahlungsausfall werde verhindert, sagte Van Rompuy in New York. Die Gefahren einer Ansteckung seien für andere Euro-Staaten zu groß. Kanada warnte vor einer weltweiten Bankenkrise etc. pp. Der ist nicht genau in der Mitte. Wenn die Europäer ihre Schwierigkeiten nicht in den Griff bekämen, würden die Märkte Tatsachen schaffen, sagte der kanadische Finanzminister Flaherty in einem Radiointerview. Ist eine Meldung von gestern. Auch von gestern gab es dann das Geringplus. Konjunkturelle Abschwächung macht sich nun auch bei den Steuereinnahmen bemerkbar. Oder anders ausgedrückt, ja, der Abschwung ist da. Na, beziehungsweise das Ende des Aufschwungs, der ja ohnehin nur auf Pump war, weil der sich darauf verlassen hat, dass es ja noch andere Länder gibt, die Konjunkturmaßnahmen eigentlich für ihre Wirtschaft machen. Aber hey, wenn wir nur exportieren, dann können wir da doch auch mal ein bisschen was von abbekommen. So, jetzt gibt's keine Konjunkturpakete mehr und nachdem Griechenland ja gerade gezwungen wird, wie war das, die 5% Miese, die sie jetzt haben, jetzt müssen sie noch mehr sparen, müssen sie jetzt Leute rauswerfen, ja, dass die überhaupt nochmal wieder einen Aufschwung in ihrer Zukunft sehen darf, als unwahrscheinlich gelten, von daher, ja, schwupps, S21, da ist vom letzten Freitag die Meldung, dass sie jetzt den Volksentscheid vorbereiten, indem die Regierung ein S21-Aufhebungsgesetz in den Landtag wirft, der dann brav Kopf schüttelt und sie dann das Volk befragen dürfen. Dass da irgendwas bei rumkommt, darf als extrem unwahrscheinlich gelten. Und dann gab es jetzt eben noch die Meldung, ach übrigens, S21 wird sogar noch teurer als bisher erwartet. Ja, da bin ich jetzt mal ganz überrascht. Da konnte ja niemand mit rechnen, dass es noch teurer wird. Na, also, ja. So, da gibt's Saudi-Druck. In der Israel-Zweistaatlichkeitsfrage gibt es da nämlich Druck. Die Saudis haben den Amis gesagt, dass sie der Gründung des Staates Palästina kein Veto geben dürfen. Was jetzt effektiv heißt, dass die USA wahrscheinlich versuchen wird, im Sicherheitsrat eine Mehrheit gegen die Ablehnung oder für die Ablehnung zu bekommen. Dass sie dann nämlich nicht mehr im Veto fuchteln müssen, sollten sie eine Mehrheit hinbekommen, wo dann übrigens auch Herr Westerbrulle dann seinen fetten Hintern mal in Menschenrechtsrichtung packen könnte und das hieße, dass er mal einmal nicht das tun müsste, was die Israelis haben wollen, sondern tatsächlich mal das tun müsste, was eigentlich die Menschenrechte empfehlen, nämlich den Palästinensern jetzt langsam mal das Recht zugestehen, dass auch sie ein Existenzrecht haben. Na, man kann ja nicht immer nur mit dem Existenzrecht Israels rumtoben, sondern auch die Palästinenser haben ein Lebensrecht. Aber ja, die wollen jetzt, wie war das hier jetzt am Freitag, soll der Antrag in dem General Council fallen gelassen werden, wo dann es jetzt auch schon Überlegungen gab, wie lang die bürokratischen Wege auf einmal werden können, um ja noch nichts zu dem Ding sagen zu müssen. So, und Saudi-Arabien hat da jetzt also Druck in Richtung USA losgelegt, so von wegen, ja, wenn ihr da mit dem Veto werft, dann werden wir ungnädig. So, Geldüberwachung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und das Bundeskriminelle Amt sehen angesichts eines Höchststands der Verdachtsfälle auf Geldwäsche im vergangenen Jahr die Bezahlung mit Prepaid-Karten oder Geldgutscheinen im Internet äußerst skeptisch. Das Internet darf kein rechtsfreier Bullshit. Ja, da wollen sie dann mehr Überwachung, damit man ja nicht mehr anonym Geld irgendwie durch die Gegend transportieren kann. Ich meine, hallo, ich kann irgendwie mit Bargeld durch die Gegend laufen, da will auch keiner einen Ausweis von mir sehen. Aber hey. Nachdem ich allerdings hier schon 36 Minuten voll habe, beeile ich mich mal lieber. Holland soll dann auch burkafrei werden, während in Frankreich gerade irgendwie es ein Gerichtsverfahren gibt gegen zwei Frauen, die es gewagt haben, mit Burka bekleidet unterwegs gewesen sein zu dürfen. Will jetzt die holländische Regierung auch einen Gesetzentwurf zum Verbot der islamischen Vollverschleierung, oder haben sie schon beschlossen? Das basiert darauf, dass da ja der rechtsextreme Wilders da seine dreckigen Finger in der Regierung mit drin hat. Von daher, ja. So, Scotland Quell, nachdem Abhörskandal des britischen Boulevardblatts News of the World will die Polizei jetzt von The Guardian wissen, woher die ihre Informationen hatten. Weil die haben da Dinge berichtet, die sie gar nicht hätten wissen dürfen. Und ja, Quellenschutz war doch gleich wie im Verhältnis zu Journalismus? Wie, das ist wichtig, dass man seine Quellen schützen kann. Ja, schade. Ich meine, Assanges nicht autorisierte Biografie kommt hier aber auch nicht vor. Dann gab es die Familienprügelbullen, die jetzt diese Woche auch in der Quersendung aufgetaucht sind. Nämlich im November drangen zwei Zivilpolizisten bei der unbescholtenen Familie ein und rangen sie nieder. Also es ging darum, da liefen irgendwie Polizisten in Zivil, also Menschen, denen man nicht ansieht, dass sie Polizisten sind, rum, wollten wissen, wo eine bestimmte Person hin wäre. Die Frau hat denen gesagt, nee, der wohnt hier nicht mehr. Ja, weisen Sie sich doch mal aus. Schon das sich ausweisen ist die Frage, wie denn die Zivilbullen überhaupt auf den Trichter kommen, dass die Frau sich ausweisen muss. Die wollte dann ihren Ausweis holen gehen, wollte die Tür vor denen schließen. Da stellt einer seinen Fuß in die Tür, was schon mal gar nicht geht. Na, was war doch gleich unverletzlich? Was? Wohnung? Ach, Scheiß aufs Grundgesetz. Na, und dann kommt da irgendwie der Mann noch mit dazu und dann prügeln zwei Zivilbullen einen ehemaligen Polizisten und seine Frau. Dann kommen noch die Eltern von den beiden und also plus dann noch irgendwie noch mehr Polizisten. Was dann irgendwie, Und Scherz an der ganzen Geschichte ist, ja, jetzt gibt's auch Gerichtsverfahren, die dann losgetreten wurden wegen Anzeigen gegen nämlich die Prügelopfer, weil die hätten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet. Na, und also hey, das riecht eklig. Na? Also, ja, eklig. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, was Quer diese Woche da gemacht hat. Dann am Dienstag ist Don't Ask, Don't Tell in USA endlich zu Ende. Na, das Aufhebungsgesetz ist ja schon vor einiger Zeit unterschrieben worden und in Kraft getreten. Und dann gab es irgendwie, ja, da müssen irgendwie die Militärleute alle noch geschult werden, dass sie Schwulen gegenüber keine dummen Kommentare machen dürfen. Und dann sollen sie nochmal 2 Monate warten. Ja, die 2 Monate sind dann seit Dienstag auch rum. Und jetzt dürfen dann endlich auch bekennende Homosexuelle im US-Militär dienen. Warum auch immer man ihnen das vorher verboten hat. Aber ja. So, dann zum Wahlrecht hat die SPD dann Klage vom BFFG angekündigt. Die Vorgabe gleiches Stimmgewicht für alle werde nämlich nicht eingehalten, sagt Fraktionsgeschäftsführer Oppermann in Berlin. Vielmehr werde es auch weiterhin den Sondervorteil der Überhangmandate geben. Falls das neue Wahlrecht in der nächsten Woche im Bundestag beschlossen werde, strebe man eine Normenkontrollklage in Karlsruhe an. Auch die Grünen erwägen rechtliche Schritte. Nicht reden, machen. So, und gestern gab es dann noch die US-Hinrichtung des Amerikaners Troy Davis. Der ist vor 20 Jahren, kommt das hin, irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, ist dem mal vorgeworfen worden, er hätte einen Zivilpolizisten umgebracht, also einen in Zivil rumlaufenden, außerhalb der Dienstzeit befindlichen Polizisten. Da gab es auch 9 Zeugen gegen den. Von den 9 Zeugen inzwischen allerdings 7 sagen, nee, also sie sind gezwungen worden, die Aussage vor Gericht zu machen. Von der Jury, die damals beschieden hat, er sei schuldig, haben sich auch Leute gemeldet, so im Nachhinein, nach dem, was sie jetzt wissen, würden sie ihn nicht wieder für schuldig befinden. Aber das hindert die US-Amerikaner nicht daran, den dunkelhäutigen Mann einfach mal umzubringen. Ja, haben sie ihn umgebracht am Mittwochabend, Donnerstag, irgendwie sowas, mit Giftspritze. Und ja, also die USA zeigen wegen Menschenrechten auf andere Staaten und bringen aber selber Leute um, weil Leute umbringen ist ja böse. Ja. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, was ich schon aus dem letzten Jahr mit dabei habe, nämlich aus Öhendorf 2010. Rapalier mit Shore Patrol, 3 Minuten 6 ist das lang. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einen Namen hat. Und dann gibt es aus Quer von der letzten Woche 15.09 zur Eurettung. Und ja, die Rösler-Aussprache ist mir auch aufgefallen. 2 Minuten 46 ist das lang. Und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen, 11 Uhr. Runterladen, streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, für den Fall, dass ihr mir einen Compot im compiblog.de 284 Teil 2 reinschreiben wollt oder mich bei Twitter @compot ansprechen, eine Mail an compiblog@googlemail.com oder mich bei Google Plus erwähnen wollt, fühlt euch dazu eingeladen. Nein, ich bringe den Satz auch zu Ende. So, und jetzt viel Spaß mit Shore Patrol, mit Rapalje mit Shore Patrol und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
kopflos wirkt allerdings in diesen Tagen auch die Bundesregierung. Und das ist gar nicht gut. Gell? Die Eurokrise schwelt, die Welt schaut auf uns. Denn wozu braucht man denn vor allen Dingen den Kopf? Zum Denken.
Bei der Stabilisierung unserer gemeinsamen Währung des Euros darf es keine Denkverbote geben. Dazu zähle ich auch perspektivisch eine geordnete Insolvenz.
Da wirkt der Herr Rösler ein bisschen so, als ob er zwischen den einzelnen Satzteilen immer erst die aktuelle Umfrage hochladen müsste. Und die Mehrheit der Deutschen sieht die Griechen pleite gehen und hätte sie deswegen gerne los. Aber darf man das sagen? Als Wirtschaftsminister, da erzeugt man vielleicht erst ein Problem, wenn man drüber spricht. Aber, ach, wurscht. Es ist ja nicht nur der Herr Rösler, der sagt, was er denkt, sondern auch die CSU.
Wenn es die Griechen trotz aller Anstrengungen nicht schaffen,
dann sollte man sich überlegen, ob man im richtigen Verein ist.
Dass der auch den Euro verlassen muss.
Dass sie zukünftig nicht Teil der Eurozone sein können.
Die Währungsunion verlassen zu müssen.
Akropolis, Aniel, du musst gehen. Tja, damit ist die Regierung jetzt also gespalten. Das ist in diesen Zeiten gar nicht gut. Doch wenigstens gibt es aus Brüssel noch Stimmen der Vernunft. Unser EU-Kommissar Oettinger hat vorgeschlagen, dass man die Fahnen der Eurosünder vor EU-Gebäuden auf Halbmast setzt. Um Druck auszuüben. Stark. Stellen Sie sich das vor. Da hätte die EU jetzt einmal wirklich ein wirksames Mittel zur Disziplinierung zur Hand. Wenn ihr nicht sofort das macht, was wir wollen, ihr Schuldensünder, dann setzen wir eure Fahnen auf Halbmast. Denkverbot vielleicht doch keine so schlechte Idee. Und jetzt? Jetzt wollen die Chinesen uns helfen. Wenn der Chinese für Europa einen Rettungsschirm aufspannt, dann werden wir das mit vielen Denkverboten bezahlen müssen. Wenn es zum Beispiel um Menschenrechte, Wirtschaftsprotektionismus oder einfach nur um Dalai Lama-Besuche geht. Warum fällt mir da die Geschichte vom trojanischen Pferd ein? Irgendwie kriege ich Griechenland nicht aus dem Kopf. Fest steht jedenfalls, Geld regiert auch in Zukunft die Welt und die Chinesen haben viel davon. Über 3 Billionen, also über 3000 Milliarden Dollar haben die Chinesen auf der hohen Kante. In Peking wollen sie jetzt den größten Flughafen der Welt bauen. Einfach so. Die Partei bestimmt's und dann wird's auch so gemacht. So mancher in der CSU wird da sicher melancholisch, wenn er sowas hört. Denn bei uns